Ghetto Max. Eine ganz normale Ruhrpott-Kindheit. Der Debütroman des Dortmunder Autors Luke Stuckberry, jetzt als Hörbuch. Gelesen von Luke Stuckberry. Teil 12. Die Abschlussfeier. Was bisher bei Ghetto Max geschah. Es war Sommer geworden und Max' Mutter und ihr Freund Bernhard hatten sich versöhnt, sodass Bernhard wieder bei ihnen einzog. Nachdem Max beim Diebstahl erwischt und von der Polizei abgeholt worden war, bekam er weder Ärger noch ein ernsthaftes Gespräch von seiner Mutter. Die Situation schien sie kaum zu kümmern. In der Schule waren Max' Noten so schlecht, dass er sicher bald auf die Hauptschule wechseln müsste, was ihn mit Frust erfüllte. Um sich abzulenken, verbrachte er einen Nachmittag allein im Freibad, kaufte Bier und nutzte seinen Dortmund-Pass für den freien Eintritt. Im Freibad entdeckte er ein paar teure Reebok-Schuhe, die genau seine Größe entsprachen. Nach kurzem Zögern entschloss er sich, seine alten Schuhe dort zu lassen und die Reeboks zu stehlen. Beim Verlassen des Bades begegnete er Peer und Viola, die ihm von Peers baldiger Abschlussfeier erzählten und ihn dazu einluden. Max verabschiedete sich und grübelte auf dem Nachhauseweg in seinen neuen Schuhen, ob er zur Party gehen solle. Die 2,5 Wochen bis zur großen Abschlussparty vergingen schnell. In diesem Zeitraum war ich nicht viel in der Schule. Netterweise hatte sich eine Freundin von Michael bereit erklärt, sich als meine Mutter auszugeben und im Sekretariat anzurufen. Sie hatte mit bewusst gewählten Worten erklärt, dass mich eine fiese Grippe niedergestreckt hätte und ich wahrscheinlich 1 bis 2 Wochen fehlen würde. Artig bedankte ich mich bei Heike und eröffnete ihr, dass ich sie für eine hervorragende Schauspielerin hielt, der mit Sicherheit eine große Karriere in Hollywood, mindestens aber in Köln, bevorstehen würde. Aufgrund meines Lobes errötete Heike. Michael und ich lachten uns daraufhin schlapp und Heike gab mir schimpfend zu verstehen, dass sie kein weiteres Mal für mich schauspielern würde. Schade eigentlich. Tatsächlich bekam meine richtige Mutter keinen einzigen Anruf von der Schule. Zumindest hatte sie mir nichts davon erzählt, wobei dies nicht ungewöhnlich war. Es hätte aber auch sein können, dass die Schule es bei mir einfach aufgegeben hatte. Wahrscheinlich waren alle Lehrkräfte, die Rektorin, die Mitarbeiter aus der Verwaltung und selbst der Hausmeister ganz froh, wenn der elende kleine Störenfried nicht dem Unterricht beiwohnte. Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Blöderweise hatte meine Mutter Urlaub und damit ich nicht aufflog, musste ich jeden Morgen aufstehen und so tun, als würde ich zur Schule gehen. Ich quälte mich also jeden Tag in der Früh aus dem Bett, schmierte mir Stullen für die Schule, schulterte meinen Rucksack und machte mich auf den Weg zur Bushaltestelle. An den ersten Tagen fuhr ich dann nach Hörde zum Neumarkt und hielt Ausschau nach meinen kleinen kriminellen Kumpels, doch ironischerweise schienen auch diese meist zur Schule zu gehen. Als ich auch am dritten Tag meines Urlaubes niemand antraf, gab ich es auf und fuhr gleich bis zum Hörder Bahnhof durch, schlenderte durch die Läden der Einkaufsstraße oder lungerte auf dem Spielplatz herum. Ich hatte mir sowieso in den Kopf gesetzt, den Kontakt mit den Jungs komplett abzubrechen. Spätestens, wenn ich auf die Hauptschule ging, wollte ich die Neumark-Crew hinter mir lassen. Mit Verlierern würde ich dort mehr als ausreichend in Kontakt kommen, war ich mir sicher. Als endlich der Tag der Party gekommen war, musste auch meine Mutter wieder arbeiten. Allerdings hatte ich unsere Behausung längst verlassen, als sie aus den Federn stieg. Ich war mir seinerzeit sicher, dass ihr nicht aufgefallen war, dass ihr geliebter Sohn schon zur nachtschlafenden Stunde die Wohnungstür hinter sich geschlossen und leise den Flur heruntergeschlichen war. Zu ihrer Verteidigung muss ich rückblickend einräumen, dass ich das nicht mit Gewissheit sagen konnte. Eine reine, nicht überaus wohlwollend gemeinte Vermutung meinerseits also. Als ich so leise es eben ging, um auch die Nachbarn nicht zu alarmieren, auch die Haustür verschlossen hatte, ging ich zur Bushaltestelle und bekam den ersten Bus, der sich Richtung Hörde aufmachte. Das Fahrzeug war praktisch leer. Nur der Fahrer, ein verdreckter Arbeiter in Arbeitshosen und Arbeitsschuhen und ich fuhren um diese Zeit mit. Der Busfahrer, weil er dafür bezahlt wurde, der Malocher, damit er Geld verdiente und seine Ausgaben decken konnte, und ich, um mich mit Peer und den anderen aus der Zehnten volllaufen zu lassen. Immerhin war es auch für mich eine Art Abschluss, hatte ich mir gesagt. Auch aus diesem Grund hatte ich entschieden, dass ich der Einladung meines geschätzten Freundes nachkommen würde. Als ich so dasaß, aus dem Fenster glotzte und die von den wenigen Laternen nur spärlich beleuchteten Wohnhäuser an mir vorbeizogen, erinnerte ich mich wieder an die Fahrt zur kleinen Oma zurück. Die Fahrt, in der meine Schwester neben mir saß, meine Mutter mir gegenüber Platz genommen hatte und zwei prall gepackte Taschen uns den Raum für unsere Füße nahm. Ich dachte auch an meinen Vater. Was war aus ihm geworden? Warum interessierte er sich nicht für seine Kinder und warum zum Teufel ließ er seinen verdammten Fort Taunus derart verkommen? Fragen, die ich nicht an diesem Tag, nicht am nächsten Tag und auch nicht in ein paar Wochen beantworten konnte, mich aber ein Leben lang verfolgen sollten. Um mich auf andere Gedanken zu bringen, öffnete ich meinen Rucksack und tastete im Inneren nach den zwei Bierflaschen und nach der riesigen Sangria-Pulle, die ich gestern im Pennymarkt mitgehen ließ. Ich konnte die bauchige Form der Weinflasche fühlen und ließ eine Hand darüber gleiten. Es mag komisch klingen, aber die Berührung der Glaskaraffe beruhigte mich in diesem Moment. Ich hielt die Sangria-Flasche im Rucksack umklammert, bis ich endlich den muffigen Omnibus an meiner Schule verlassen konnte. Als sich die Tür des Linienbusses hinter mir schloss, hielt ich einen Augenblick inne und warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Die Digitalanzeige auf der Casio zeigte 5.06 Uhr. Ich hob meinen Kopf und stellte fest, dass es sowohl auf dem Schulhof als auch im Gebäude zappenduster war. Nur durch die kleinen Buntglasscheiben der Tür am Haupteingang und die darüber liegenden Fenster des Treppenhauses war Licht zu erkennen. Ich überquerte den Schulhof, ging die wenigen Stufen zur Eingangstür hinauf und drückte die Klinke. Die Tür war verschlossen, doch aus dem Gebäude konnte ich laute Geräusche vernehmen. Rascheln, Lachen und Gejohle. Zaghaft klopfte ich an der Tür, aber nichts geschah. Ein weiteres Mal, nun ein wenig energischer, schlug ich mit meiner Faust gegen die Tür. Der Krach im Inneren des Schulgebäudes ebbte ab und nach einem kurzen Augenblick wurde die Tür einen Spalt weit geöffnet. Ein Junge aus der Zehnten hielt seinen Kopf hindurch, blickte mich verärgert in die Augen und fragte, »Was willst du denn hier?« Ich kannte den Namen des jungen Mannes nicht, aber sein Gesicht schien mir schon einmal über den Weg gelaufen zu sein. Ich erwiderte, »Peer hat mich eingeladen.« Der Junge mit dem Kinnbart schlug die Tür wortlos wieder zu und brüllte dahinter in den Flur, »Peer, komm mal herunter!« »Hier steht so ein Zwerg, der behauptet, dich zu kennen.« Wieder dauerte es einen Augenblick, bis die Pforte zu Penne erneut geöffnet wurde. Nun war es tatsächlich Peer, der mich anschaute. Er musterte mich von Kopf bis Fuß, als ob er sicher gehen wollte, dass ich es wirklich war, nickte dann einmal kaum merklich und öffnete die Tür ganz. Mit einer einladenden Geste ließ er mich eintreten, drückte mir eine winzige Flasche Apfelkorn in die Hand und sagte, »Hier, zur Stärkung. Danach geht es an die Arbeit. Wir haben noch viel zu tun, bis die Pauker kommen.« Ein wenig verdutzt nahm ich das Getränk entgegen, öffnete den zwergenhaften Schraubendeckel und kippte mir den Korn in den Rachen. Schmeckte gar nicht mal so übel. Schön süß. Daran könnte ich mich gewöhnen, dachte ich. Danach stieg ich mit Per die Treppen hinauf, bis wir in der zweiten Etage angelangt waren. Der Treppenaufgang zur dritten war nicht betretbar. Die Jungs und Mädchen aus der zehnten hatten ganze Arbeit geleistet. Alle Stufen der Treppe waren mit Umzugskartons, die sich fast bis zur Decke stapelten, zugestellt. Um die Löcher zu stopfen, hatten sie alte Zeitungen und anderes Papier genutzt. Ich staunte Bauklötze und in den Augen von Peer war eine gehörige Portion Stolz zu erkennen. Ich bekam die Aufgabe, Umzugskartons aufzubauen. Auf dem Treppenabsatz lehnten bestimmt Hunderte an einer Wand und warteten nur darauf, als Blockade zu fungieren. Eifrig fing ich an, einen nach dem anderen zusammenzustecken und in die fleißigen Hände der Feiernden zu übergeben. Zwei weitere Mädchen, sie hießen Lisa und Silvia, gingen mir dabei zur Hand. Sie waren nett und schon ein wenig angetrunken, arbeiteten aber emsig. Auch ich wollte meinen Alkoholpegel erhöhen und öffnete die erste von den beiden Flaschen Bier, die ich mitgenommen hatte. Nachdem ich die ersten 20 oder 30 Kartons aufgebaut hatte, war die erste Flasche leer und ich öffnete die zweite. Peer hatte anscheinend das Kommando hier übernommen. Immer wieder brüllte er seine Untertanen an. »Pack den Karton dahin, da muss auch noch einer hin, stopf da noch ein bisschen Papier rein.« Jeder kam seinen Anweisungen nach. Keiner beschwerte sich. Alle waren Feuer und Flamme. Insgeheim beneidete ich Peer. Er war derjenige, dem es gut ging. Er hatte viele Freunde, die ihm Respekt zollten, Eltern, die ihn sowohl finanziell als auch emotional unterstützten, eine wunderschöne Freundin und einen Realschulabschluss in der Tasche. Ich hatte nichts davon. Peer würde seinen Weg gehen und konnte in eine Zukunft blicken, von der andere nicht zu träumen wagten. Ich war einer von ihnen. »Hey, bist du schon platt?« brüllte mich Peer plötzlich von der Seite an und riss mich aus den Gedanken. Er kramte in seine Bauchtasche, fingerte einen weiteren Apfelkorn heraus und übergab ihn mir. Dankbar öffnete ich das Gesöff und stürzte es in einen Zug herunter. »Nun geht's aber weiter.« »Wir müssen die Bude komplett barrikadiert haben, bevor die Lehrer kommen«, erinnerte er mich, schlug mir auf die Schultern und entfernte sich wieder. Als wir im Erdgeschoss angelangt waren, zeigte meine Uhr 6.43 Uhr. Ich hatte auch die zweite Flasche Bier geleert, von Peer noch 2 oder 3 kurze in die Hand gedrückt bekommen und war schon gehörig besoffen, aber mir war es egal. Ich hatte nichts mehr zu verlieren.« Nun war noch der Eingangsbereich auszustatten. Hier hatten die aus der Zehnten einen anderen Plan. Dieser Bereich sollte bis unter die Decke mit Luftballons gefüllt werden. Wenn der erste Pauker die Tür öffnete, sollte er nicht sehen, was sich dahinter verbarg und müsste sich erst durch die Ballons kämpfen, bis er das gesamte Ausmaß der Missetaten von den Schülern der Abschlussklassen erkennen konnte. Es gab 3 Pumpen zum Aufblasen der Ballons, die sich 3 Jungs aus der Zehnten geschnappt hatten und dem Akkord Luftballons damit aufpumpten. Einige weitere Schüler bliesen mit dem Mundballons auf. Auch ich machte mich daran, einige von den bunten Gummiballons aufzupusten, bis ich spürte, dass ich pissen musste. Bier schmeckte mir mittlerweile einigermaßen. Bier war gut, um seine Sorgen zu vergessen, sorgte aber leider dafür, dass man alle naselang auf die Toilette musste. Ich verließ das Schulhaus durch den Haupteingang, war mir aber der Tatsache bewusst, dass ich danach Schwierigkeiten haben würde, wieder zurückzukehren. Ich musste mich beeilen, wenn ich wieder in das Schulgebäude wollte, denn die Arbeiten waren fast abgeschlossen. Ich stürmte im Stechschritt am Schulgebäude vorbei und erreichte schwitzend die Toiletten, die sich an der Seitenfront der Schule befanden. Ich drückte die Klinke der Jungentoilette, doch sie schien verschlossen zu sein. Ich rüttelte wie ein Irrer an der schweren Holztür, aber nichts geschah. Verdammt! In meiner Not ging ich ein paar Schritte weiter zur Mädchentoilette und fand sie glücklicherweise offen vor. »Ist mir jetzt auch egal«, dachte ich, betrat den gekachelten Raum und stürmte in die erste Kabine, verriegelte die Tür, holte meinen Schwanz heraus und pisste, als gäbe es kein Morgen mehr. Was für eine Wohltat, was für eine Befreiung! Ich hätte es keine Minute länger ausgehalten. Als ich endlich fertig war und meinen Hosenstall schloss, hörte ich Geräusche aus einer Kabine neben mir. Kurz hielt ich den Atem an, um genauer zu hören, was da los war. Die Laute waren eindeutig. Jemand würgte, was das Zeug hielt, und übergab sich in die Kloschüssel. Ich grinste über beide Backen und stellte mir ein Mädchen aus der 10. vor, die zu viel getrunken hatte. Vielleicht war es Lisa, die mir mit den Kartons geholfen hatte, oder Silvia, die ebenfalls beim Zusammenbau der Kisten geholfen hatte und dem Anschein nach nicht weniger besoffen war als ich selbst. Wieder hörte ich ein Würgen und im Anschluss daran, wie ein Schwall Erbrochenes in die Schüssel plätscherte. Ich öffnete die Tür zu meiner Kabine, trat in den Vorraum und ging zu der Tür, hinter der ich die Würgegeräusche geortet hatte, und klopfte vorsichtig an der Tür. »Ist dort drinnen alles in Ordnung? Brauchst du Hilfe?«, fragte ich lallend. Nun wurde still und die Person in der Kabine schien sich ein wenig zu beruhigen. »Ja, alles gut, lass mich einfach in Ruhe«, hörte ich eine verärgerte Stimme, die mir nur allzu gut bekannt war, sagen. Es war die liebliche Stimme von Viola, da war ich mir sicher. Ich hatte sie am heutigen Morgen gar nicht in der Schule gesehen, hätte mir aber denken können, dass sie ihren Freund bei seinem großen Tag begleiten würde. »Bist du es, Viola?«, fragte ich mit brechender Stimme. Stille. Nach einem Augenblick hörte ich, wie die Tür von innen entriegelt wurde und quietschend aufgeschoben wurde. Ich erblickte Viola, die auf dem Fußboden saß und sich an einer Seitenwand lehnte. Ihre Wimperntusche war verschmiert und an ihren Mundwinkel hing Speichel und Erbrochenes. Sie sah aus wie ein Häufchen Elend. Ich ging in die Hocke, riss ein paar Blatt Klopapier von der Rolle und tupfte behutsam den Speichel und die Kotze aus ihrem Gesicht. Sie schaute mich dabei mit ihren tiefdunklen Mandelaugen an und ließ es geschehen. Ich weiß nicht warum, aber ich sagte unvermittelt: »Ich liebe dich, Viola.« Es kam einfach so. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, was meine Worte auslösen würden. Es schien, als bahnten sich die Worte direkt aus meinem Herzen den Weg nach draußen, um in die Ohren meiner Viola zu gelangen. Nun gab es kein Halten mehr und die Worte sprudelten aus mir heraus. »Mir tut alles so leid. Ich hätte dich nicht verlassen dürfen. Ich hätte dich nie so verletzen dürfen. Ich habe dich immer geliebt, die ganze Zeit.« Ungläubig schaute mich Viola aus ihrer sitzenden Position an, und ich konnte erkennen, dass sich eine einzelne Träne lautlos über ihre Wangen den Weg zum braun gekachelten Fußboden suchte. »Es ist zu spät, Max«, erwiderte Viola monoton, stand auf, stieß mich zur Seite und durchquerte schnellen Schrittes die Mädchentoilette. Als sie die Tür erreichte, drehte sie sich um und schrie in den Raum: »Ich bin schwanger, du kleiner Idiot!« und hämmerte die Tür von außen in die Angeln. Die Worte von Viola hallten nicht nur im gekachelten Raum nach, sondern auch in meinem Gehirn. Immer wieder konnte ich die für mich unbegreiflichen Worte meinen Kopf nachhallen hören. Ganz dumpf, aber dennoch deutlich verständlich. »Ich bin schwanger, ich bin schwanger, ich bin schwanger, du kleiner Idiot!« Mir wurde schwindelig und ich setzte mich auf die Klobrille. Mechanisch verriegelte ich die Tür zur Kabine und setzte meinen Rucksack, den ich noch immer auf dem Rücken trug, ab. Wie in Trance öffnete ich die Tasche und fummelte die noch unangetastete Sangria-Flasche heraus. Ich strich mit meiner rechten Hand über die bauchige, kühle Flasche und hoffte, dass sie mich wie heute Morgen im Bus beruhigen und auf andere Gedanken bringen würde. Es funktionierte nicht. Mein Herz raste und meine Gedanken schienen im Gehirn Tango zu tanzen. »Ich bin schwanger, du kleiner Idiot«, nahmen Violas Worte erneut den gesamten Raum in meinen Denkapparat ein. Gleichmütig öffnete ich den Deckel der Flasche, warf ihn zwischen meine Beine in die Toilette, setzte den Flaschenhals an meinen Mund und nahm einen großen Schluck des billigen Fusels. Danach steckte ich mir eine Marlboro an und inhalierte den Rauch tief. So verbrachte ich eine ganze Weile. Trinken und rauchen, rauchen und trinken, immer im Wechsel. Unfähig, mich zu bewegen, unfähig, etwas zu tun und nicht in der Lage, eine angemessene Reaktion auf das eben Geschehene zu zeigen. Wie so oft in meinem Leben. Als ich die 1,5-Liter-Flasche zur Hälfte geleert hatte, hatte ich mich wieder ein wenig im Griff. Der Alkohol hatte mir dabei geholfen, meine Gedanken zu sortieren. Die schlechten Erinnerungen in die hintere Ecke und die wenigen guten nach vorne, das war die Devise. Eine eingeübte und mehrfach erfolgreich angewandte Methode, um ein halbwegs normales Leben zu führen. Auch dieser Schmerz würde vergehen, wenn ich nur fest genug daran glauben würde, sagte ich mir. Ich stand auf und spürte, dass ich stinkbesoffen war. Beinahe wäre ich gestürzt, als ich den Rucksack vom Boden hob und mir über die Schultern warf. Alles war wie im Nebel getaucht und drehte sich um mich herum. Meine Augen waren nicht in der Lage, einen Gegenstand zu fixieren. Ich hatte Schwierigkeiten, den Riegel, der die Tür von innen verschloss und unangemeldete Besucher beim Erledigen ihres Geschäfts draußen hielt, zu lösen. Nachdem es mir nach einer gefühlten Ewigkeit gelungen war, stolperte ich in den kleinen Vorraum und taumelte zum Waschbecken, an dem ich mich sofort klammerte, um nicht den Halt zu verlieren. Dann drehte ich den Hahn auf und hielt meine Hände unter das eiskalte Wasser und schaufelte es mir ins Gesicht. Gut die Hälfte davon landete auf mein Shirt. Lauthals fluchend über mein Missgeschick betrachtete ich im Anschluss daran mein Antlitz im Spiegel und erkannte darin einen jungen Mann, der alles verloren hatte, wofür er gelebt hatte. Ein Teenager mit einem Flaum über der Oberlippe, dem sein Leben entglitt und alle Träume abhanden gekommen waren. Doch ich spürte keinen Schmerz mehr. Alles war betäubt, wie in Watte gepackt. Auch das Echo von Violas Worten war nur noch ganz leise und undeutlich wahrzunehmen. »Ich bin schwanger.« Abrupt schlug ich mir mit der flachen Hand ins Gesicht, einmal, zweimal und auch ein drittes Mal, bis die Haut auf der Wange rot war und es kribbelte. Ich konnte mich spüren. Ich war noch im Hier und Jetzt. Alles gut. Immer noch taumelnd bewegte ich mich auf dem Ausgang zu und konnte überraschenderweise die Tür schon im ersten Anlauf öffnen. Was für eine Leistung. Draußen war es mittlerweile taghell und die Sonne blendete mich. Überall wimmelten Schüler herum, und als ich um die Ecke bog, sah ich aus der Ferne, dass auch alle Lehrer bereits anwesend waren. Sie hatten das Gebäude noch nicht betreten, sondern warteten darauf, dass einer aus der 10. wahrscheinlich Peer das Kommando gab und die Tür freigab. Die Abschlussschüler hatten vor der Tür ein Spalier gebildet, durch das die Lehrer gehen müssten. Alle Schüler hatten etwas Buntes in der Hand. Über dem Eingang war ein Banner angebracht worden, doch ich konnte die Worte nicht entziffern. Ich musste näher ran. Ich torkelte also weiter über den Schulhof und wich den mir entgegenkommenden Schülern oder den kleinen Grüppchen von ihnen halbwegs geschickt aus. Sie starrten mich an, als wäre ich ein Aussätziger. Ich war nun noch etwa 50 Meter von der Tür entfernt. Ich konnte nun erkennen, dass das Bunte, was die Schüler der Abschlussklassen in ihren Händen hielten, Wasserpistolen waren. Augenscheinlich hatten sie vor, die Leerkörper, während sie vorbeigingen, nass zu spritzen. Ich grinste wie ein Idiot und stolperte weiter über den Schulhof, den ich schon ganz bald nicht mehr betreten würde, bis ich eine Hand auf meine Schultern spürte. »Guten Morgen, Maximilian. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt nach Hause gehst«, sagte eine tiefe Männerstimme zu mir. Ich blickte in das Gesicht von Herrn Wortmann. Herr Wortmann unterrichtete Englisch, war riesig, bestimmt 2 Meter groß und trug einen Vollbart. Er schaute mich von oben herab an. In seinen Augen waren keine Wut und keine Missbilligung zu erkennen. Ich riss mich von ihm los, hob die Weinflasche, die ich noch immer in den Händen hielt, und lallte: »Lass mich in Ruhe, du Arschloch, sonst kriegst du eins mit der Flasche!« Herr Wortmann schien unbeeindruckt, machte erneut einen Schritt auf mich zu, packte mich am Arm und nahm mir die Flasche ab. Auch nachdem er mir die Weinflasche abgenommen hatte, ließ er mich nicht los. Sein Griff war eisern und er schleifte mich über den Schulhof bis zum Tor, das zur Straße führte. Einige von den Schülern lachten, andere bespritzten mich mit Wasser aus bunten, billigen Wasserpistolen. Ich konnte auch Viola sehen, die in einer kleinen Gruppe Mädchen aus ihrer Klasse in der Mitte des Schulhofes stand. Sie lachte nicht und schaute mich traurig an. Viola hatte eine Hand auf ihren Bauch gelegt, so wie sie es in der Schlange vor dem Freibad getan hatte. Erneut kamen ihre Worte aus der Mädchentoilette in den Sinn. »Ich bin schwanger, du kleiner Idiot.« Als Herr Wortmann mit mir das Tor erreicht hatte, schob er mich über die Schwelle und sagte: »Fahr nach Hause, Maximilian, die Party ist für dich vorbei.« Da ich keinerlei Anstalten machte, mich von der Schule zu entfernen, trat auch er durch das Tor, griff erneut nach meinen Arm und zog mich weiter. Er überquerte mit mir die Straße, begleitete mich bis zur Bushaltestelle auf der anderen Seite und wartete gemeinsam mit mir, bis der Bus kam, mich einstieg und sich die Türen hinter mir zischend schlossen. Noch immer saß ich an meinem Küchentisch und sinnierte über das längst Vergangene. Geistesabwesend starrte ich vor mich hin, zog ein weiteres Mal an meiner Kippe und verbrannte mir beinahe den Mund, da nur noch ein mickriger Stummel davon übrig war. Schnell drückte ich das glühende, stinkende Etwas im Aschenbecher aus. Es war kaum noch Platz im überfüllten Keramikaschenbecher, der in Form eines Totenkopfes daherkam. Auch diese Angewohnheit sollte ich überdenken, rief ich mich ins Hier und Jetzt zurück. Ein letztes Mal für den heutigen Tag dachte ich an Viola, Sascha, Serkan, Cemra, Peer, Giovanni, Michael, Darko, Arthur, Mustafa, Niam und all die anderen, die einen Platz in meiner Kindheit eingenommen und ihren Teil dazu beigetragen hatten, mich zu dem zu machen, der ich heute war. Jeder von ihnen erschien mir in diesem Moment wichtig. Jeden von ihnen zollte ich Respekt und Dankbarkeit für das, was sie getan und nicht getan hatten. Alle von uns mussten damals Entscheidungen treffen. Mal war es die richtige, ab und an auch die falsche. Jede dieser Abbiegungen in einem jungen Leben hatte Auswirkungen auf das heutige Leben, war ich mir in jenem Augenblick sicher. Gerade als ich darüber nachdenken wollte, wie es mit mir und all den anderen Wegbegleitern weiterging und wie es mir an der neuen Schule ergangen war, spürte ich eine Hand auf meine Schulter. Es war meine Freundin, die sich unbemerkt in den kleinen Küchenraum geschlichen hatte. Sie hauchte mir einen Kuss auf die Wange und ich blickte ihr liebevoll in die schlaftrunkenen Augen. Sofort stand ich auf und ging zum Fenster, um die schlechte Luft im Raum gegen gute zu tauschen. Ich drehte mich um und sah meine Freundin, die schon bald meine Frau werden sollte, erneut an. Sie stand da in ihrem Nachthemd, hatte eine Hand auf ihren stattlichen Bauch gelegt und lächelte mich verliebt, aber unwissend an. Ich hatte den Plan, ihr schon bald von all dem, was ich damals erlebt hatte, zu berichten. Das war der letzte Teil von Ghetto Max. An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an alle treuen HörerInnen aussprechen. Mir persönlich hat dieses Projekt viel Freude bereitet und ich hoffe, das war auch bei euch nicht anders. Mit ziemlicher Sicherheit wird es einen zweiten Teil von Ghetto Max geben, allerdings wird bis dahin noch einiges an Zeit ins Land streichen. Ans Herz legen möchte ich euch auch ein weiteres Projekt von mir, Proletenprosa. Dort findet ihr in wöchentlichen Abständen Kurzgeschichten von mir, die manchmal derb, oft ernst, hin und wieder satirisch, aber immer zum Nachdenken anregen sollen. Den Link zum Proletenprosa-Podcast findet ihr in den Shownotes. Mehr Infos zu mir und meinen Projekten findet ihr wie immer auf stuckberry.de. Gerne würde ich zukünftig auch für andere als Sprecher fungieren. Bei Interesse meldet euch sehr gerne bei mir. Bis bald, euer Luke Stuckberry.